Amen. Ich danke ganz herzlich, dass Sie uns einladen von CM. Es ist ja in einem gewissen Sinne ein bisschen als Vorbereitung auf den Anlass in Uster, eben am 24. und 25. Oktober. Und darum ist meine Predigt auch ein bisschen dem Thema gewidmet. Ich habe als Predigttext Epheser 1, Vers 9 und 10 gewählt. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. Wenn man mit Muslim, ist es okay, wenn ich auf Schweizerdeutsch rede? Wenn man mit Muslim anfängt zu reden über Religion, dann macht man eine sehr positive Erfahrung zuallererst. Sie redet gern über Gott. Das ist ganz anders als bei uns in Europa. Es ist kein...
Frag mal, ob jemand Hochdeutsch
möchte. Möchte jemand Hochdeutsch? Wenn man eine längere Wenn man etwas eine längere Konversation führt mit Muslimen, dann kommt man bestimmt auf Gott zu sprechen. Sie lieben es, über ihn zu sprechen, und sie haben Erfahrung darüber. Nun habe ich als Christ ja das Anliegen, Jesus zu präsentieren, und so meine Präsentation fängt beim Sündenfall an. Und da stoße ich auf Widerstand. Der ist doch nie passiert. Das gab nie einen Sündenfall. Adam wurde vergeben. Oder dann möchte ich aufs Kreuz zu sprechen kommen. Und sie sagen mir, Jesus ist nie am Kreuz gestorben. Jesus hat ihn zuvor in den Himmel genommen und er musste gar nicht sterben. Und dann sage ich, ja, Jesus ist an meiner Stelle gestorben. Und sie sagen, es gibt keine Stellvertretung. Vor Gott wird jedes Schaf am eigenen Bein aufgehängt. Jedes Schaf muss selbst Rechenschaft geben. Was ist die gute Nachricht für Muslime? Es funktioniert nicht, mein Verständnis von der guten Nachricht kommt bei ihnen nicht an. Das Herz, wie in diesem Bild versucht darzustellen, ist wie abgeschottet gegen alles, was ich über meinen Glauben erzählen möchte. Ich komme nicht zum Herz durch. Was ich mich frage ist, ja, gibt es andere Zugänge? Könnte man das Evangelium anders präsentieren, so dass sie es verstehen könnten? Und ich schaue mal in die Geschichte zurück. Wie wurde denn das Evangelium in der Geschichte präsentiert? Da lebte mal ein Bischof, Irenäus, und der hat die Rekapitulationstheorie vor allem bekannt gemacht oder aufgeschrieben. Das war etwa 180 nach Christus. Die erste Versöhnungstheorie, die wir kennen im Christentum. Ich gehe jetzt hier nicht mehr darauf ein, weil das ist Thema meiner Predigt. Und dann kommt Origenes, der hat kurz danach gelebt, etwa 220 nach Christus wurde seine Theorie bekannt. Und das ist uns schon recht bekannt. Er hat sich vorgestellt, es gibt wir sind wie Sklaven und wir sind vom Satan in Sklavenhaft genommen worden. Und jetzt müsse uns jemand aus dieser Sklaverei befreien. Und das ist schlussendlich Jesus. Und indem er das Blut hingibt am Kreuz, bezahlt er sozusagen den Satan aus, damit wir frei werden können und für Gott freigekauft sein können. Und danach kommt Mohammed. Anselm hat in einer anderen Zeit gelebt. Und er hat sich gefragt, kann das sein? Muss man Satan etwas bezahlen? Ist Gott verpflichtet, Satan etwas zu bezahlen? Das ist schlecht. Also das kann doch nicht stimmen. Gott ist doch nicht Satan untergeben. Und er hat in einer Zeit der Feudalherrschaften gelebt und er hat sich das dann so vorgestellt wie in einer Feudalgesellschaft. Gott ist der Feudalherr und wir sind seine Untergebenen. Aber wir haben ihm nicht die Ehre gemacht, die ihm eigentlich zugehörig wäre, also die er bekommen sollte von uns. Und deshalb ist da ein Ehrenmanko. Also das muss irgendwie aufgefüllt werden. Wir haben ihm zu wenig Ehre gebracht. Und diese Ehre kann nun Jesus, der sowohl Gott ist als auch Mensch, für uns wieder auffüllen. Also das Ehrenmanko wird durch Jesus aufgefüllt. Und deshalb kann ich wieder in Ehre von Gott angenommen werden, muss nicht bestraft werden. Sie sehen die Bibelverse, die dazu passen, in Klammern. Sie können das vielleicht später nachlesen. Dann kommt die Reformation. Wir sind am Anfang einer neuen Zeit. Das Feudalsystem funktioniert nicht mehr. Es macht keinen so großen Sinn mehr für Luther. Er hatte eine ganz andere Frage. Er fragt sich, wie kann ich gerecht werden vor Gott? Es geht nicht mehr um den Feudalherr und Ehre, sondern um Sünde und Gerechtigkeit. Und Luther leidet ja darunter, dass er keinen Weg findet, wie er das fertigbringt. Er denkt, er sei einfach verloren, weil er diese Gerechtigkeit nie bringen kann. Aber er macht dann die große Entdeckung im Römerbrief und stellt fest, Jesus bringt diese Gerechtigkeit in Ordnung für mich vor Gott. Und wir haben so ein Bild kreiert, das in unseren Köpfen immer wieder lebendig wird, wenn wir mit jemandem das Evangelium teilen. Wir sind so wie Angeschuldigte vor Gott und wir haben keine Chance, da freigesprochen zu werden. Aber Jesus nimmt unsere Stellung ein. Er lässt sich schuldig sprechen an unserer Stelle und gewinnt dadurch für uns das Recht, wieder von Gott angenommen zu werden. Das ist die Rechtfertigungstheorie von Luther. Wie passt jetzt Mohammed da rein? Also ich merke schon, wenn ich mit Luthers Rechtfertigungslehre argumentiere, dann spreche ich nicht in die Zeit, in der der Koran geschrieben wurde. Dann schreibe ich nicht in die Zeit, in der Mohammed gelebt hat. Und wir wissen, Muslime sind rückwärtsorientiert. Die Zeit vom Koran ist für sie sozusagen absolut. Also schon wenn wir das mal einfach so anschauen, kommen wir doch zum Schluss, wir misskommunizieren eigentlich. Wir sprechen von einer Vorstellung über Gott und wie wir gerechtfertigt werden können vor Gott, die gar nicht zu derjenigen von Mohammed passen kann. Aber wenn ich dann so im Koran lese, dann finde ich einen Vers, der ist sehr zentral in meinem Verständnis. Und da sagt Mohammed oder der Koran, wahrlich, Jesus ist vor Gott wie Adam, den Gott aus Staub erschuf, als er sprach, er sei und er war. Also es geht da um einen Vergleich zwischen Jesus und Adam. Wenn wir mal das Thema verfolgen in der Bibel, dann steht da recht viel über Jesus und Adam. Der Vergleich wurde sehr oft gebraucht. Zum Beispiel bei der Versuchung von Jesus. Ich habe da nur die Markus-Stelle aufgeschrieben, aber Sie wissen, es gibt in jedem Evangelium, also dem Johannesevangelium, die Versuchungsgeschichte. 40 Tage in der Wüste. Oder dann Paulus, ganz an vielen Orten. Römerbrief, Philipperbrief, 1. Korintherbrief, Kolosser. Im 2. Korinther. Und dann gibt's noch ganz viele andere Stellen. Im Hebräerbrief lesen wir sozusagen, dass Jesus der zweite Sohn ist, der letzte Sohn, der uns wieder mit Gott in Berührung und zurück zu Gott bringt. Das Bild stellt die Rekapitulationstheorie oder Lehre, die Irenäus als erster aufgeschrieben hat, etwas dar. Aulen hat im letzten Jahrhundert diese Theorie für uns im Westen wieder bekannt gemacht. Aber im Osten, in der Ostkirche, ist das die Haupttheorie, die bis heute gelehrt wird und die Menschen am besten kennen. Bei uns kamen eben andere Theorien danach oder Lehren. Aber was Aulen gesagt hat, ist, Christus ist der Sieger. Er ist der Sieger über Sünde, Schuld, Tod und Teufel. Und er sagte, das ist die Theorie, die Irenäus oder die ersten Kirchenväter uns hinterlassen haben. Christus Victor, er siegt. Das ist in diesem Bild dargestellt, oder? Jesus, der Auferstandene, der jetzt die Menschheit mit sich zieht in den Himmel. Die beiden Menschen, die da dargestellt sind, sind Adam und Eva. Jesus nimmt Adam und Eva mit aus dem Grab. Er stellt Adam wieder her. Das, was kaputt gegangen ist, in unserem Verständnis Sündenfall, das wird wieder korrigiert bei der Auferstehung am Ende der Zeit. Und es ist diese Wiederherstellung, die eigentlich sehr zentral ist im Gedankengut von Irenäus. Es geht ihm um diese Wiederherstellung. Und das Wort Wiederherstellung, das ist das Wort zusammengefasst. Also das griechische Wort hat er dann auf Lateinisch übersetzt und dort hat er das Wort Rekapitulation gebraucht. Adam wird wiederhergestellt. Der Mensch wird wieder richtig vor Gott. Kurz zu Irenäus. Er ist in der Türkei geboren, in Izmir. Also das ist ganz an der Westküste. Und er ist dann als Missionar nach Lyon in Frankreich gekommen. Eine lange Reise. Wir wissen nicht genau wann und wie und was. Er wuchs auf in einer christlichen Familie. Seine Familie hat ihm bereits den Glauben mitgeteilt. Er wuchs in der Kirche auf. Und da saß er mit Polycarp zusammen. Nun, Polycarp sagt von sich, er sei zu den Füßen von Johannes, dem Evangelisten Johannes, gesessen. Also Irenäus ist direkt mit den Jüngern in Kontakt, oder so direkt, wie es möglich ist, halt in seiner Zeit, mit den Jüngern in Kontakt gewesen. Er hat erste Hand Nachricht bekommen. Weil er in Lyon mit Gnostikern sich auseinandersetzen musste, wurde er nach Rom eingeladen und in der Zeit, als er seine Verteidigung des christlichen Glaubens gegen Gnostiker, dem Papst, darstellte, wurde der Bischof in seiner Stadt ermordet. Es fand eine Verfolgung der Christen statt. Und als er dann später zurückkam, als die Situation wieder ruhiger war, wurde er zum zweiten Bischof in Lyon gewählt. Also das ist das Anfang des Christentums in Lyon, das er dort erlebt hat. Er hat uns wichtige Werke hinterlassen, zwei Bücher und Adversus gegen die falschen Lehren. Das wurde 180 nach Christus geschrieben und das zweite, so anfangs zweites Jahrhundert. Wir wissen nicht genau, wann er geboren ist. Wir wissen auch nicht ganz genau, wann er gestorben ist. Es gibt eine Theorie, dass er als Märtyrer gestorben sei, aber auch das wissen wir nicht wirklich. Vielleicht etwa 202 nach Christus. Weil er mit Gnostikern unterwegs war, die vergeistlichen den ganzen Glauben. Da geht es nicht so um die Person und die Leibhaftigkeit von Jesus, sondern das ist mehr eine Idee, eine nicht so fassbare materielle Idee. Hat Irenäus da ganz bewusst das Gewicht auf das Materielle gelegt, auf das ganze Leben von Jesus? Also das fängt bei der Inkarnation an, als Jesus geboren wurde. Das geht über sein ganzes Leben. Und dann über den Tod und die Auferstehung. Wenn wir überlegen, wie die anderen Theorien angelegt sind in diesem Spektrum, dann fallen eigentlich die alle auf das Kreuz. Das Schwergewicht liegt da auf dem Kreuz. die Rechtfertigungslehre, die wir von Luther mit in unsere Gene bekommen haben, die redet vom Kreuz. Jesus hat am Kreuz die Schuld bezahlt. Und das ist richtig. Aber Irenäus versucht, das ganze Leben von Jesus mit einzuschließen. Adam wurde als Ebenbild, ich versuche jetzt die Theorie von Irenäus etwas darzulegen, aber ich mache es mit meinen Worten und so, wie es mir passt. Also ich werde ihm nicht ganz gerecht. Aber ungefähr, was er gedacht hat. Adam wurde in der Ebenbildlichkeit von Gott geschaffen. Vielleicht, so stellen wir uns das vor, war Jesus das Original und Adam das Abbild von Jesus. Adam konnte diesem Ebenbild nicht gerecht bleiben. Er hat sich von Satan verführen lassen und er musste auf die Erde hinuntersteigen oder er musste aus dem Paradies weggehen. Er hat den Tod verdient und als Folge von seinem Fehlverhalten kam der Tod in die Welt. Irenäus redet nicht von dem Sündenfall. Er sieht das nicht so sehr als Fall, sondern er sagt, das ist wie ein Kind, das sich entwickelt und das ist noch sich am Entwickeln. Es hat ein Unterbruch stattgefunden, das stimmt. Das Kind wird jetzt auf die Erde gesendet, damit es dort lernen kann, wie es richtig als Erwachsener leben kann. Also die Erde ist nicht so sehr als Strafe gesehen, sondern als Lernort, wo das Kind jetzt das werden kann, was es werden sollte. Adam war vor Gott in einer Ehrenstellung. Er konnte Gott vertreten, er war verantwortlich für die ganze Erde damals oder für den Garten, aber jetzt muss er hinuntersteigen und ist nur noch ein Sklave von Gott. Er wird vom Teufel gejagt, er ist unter die Herrschaft vom Teufel geraten. Ich stelle mir das manchmal so vor wie in dem Bild in dem Kreis. Adam durfte in einem Palast aufwachsen. Er wurde in einem Palast geschaffen, aber dann, als er seiner Ehre nicht gerecht wurde vor Gott, da musste er hinuntersteigen von dem Palast in eine ganz andere Realität, dort, wo Sünde und Tod herrscht. Er hat die Ebenbildlichkeit verloren. Er ist unter die Herrschaft von Satan geraten. Und er kann nicht zurück. Da stehen zwei Engel und die versperren ihm den Weg zurück zu Gott. Jesus macht denselben Weg. Er lässt sich für die Rettung von Adam gewinnen und steigt selber hinunter. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert. Oh, ich bin falsch. Ich müsste es... Entschuldigung. Also Jesus war in göttlicher Gestalt, aber er hielt das nicht für einen Raub, diese Gestalt aufzugeben, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Also Jesus macht jetzt denselben Weg, den Adam früher gemacht hat. Er steigt hinab, aber nicht, weil er muss, nicht so wie Adam, der von Gott in diese Stellung geschupft wurde, sondern Jesus macht das freiwillig. Er kommt auf die Erde, er nimmt die Gestalt von Adam an. Er lebt auf dieser Erde wie Adam. Der Vergleich beginnt, als Jesus in die Wüste kommt. Vor allem im Markus-Evangelium wird das deutlich. Da lesen wir von Tieren wie im Paradies und von Engeln, die ihm dienten wie im Paradies. Aber der Koran macht das noch deutlicher. Im Koran kommt dieser Vergleich mit Adam noch deutlicher zur Geltung. Es geht ja in beiden Fällen um Nahrung. Also Adam wird mit einer Frucht herausgefordert und Jesus mit dem Brot. Und der Koran sagt auch, Satan hätte Adam vorgeschlagen, er dürfte werden wie ein Engel. Er könnte Engelsgestalt annehmen. Und bei Jesus lesen wir, dass Satan ihn auffordert, wie ein Engel vom Tempel sich hinunterfallen zu lassen. Und Satan schlägt Adam vor, er könnte ihm das Königreich der ganzen Welt zu Füßen legen. Und das lesen wir ja dann auch bei Jesus. Also es sind dieselben Versuchungen sozusagen, die an Adam herangetragen werden und die an Jesus herangetragen werden. Nur reagiert Jesus sehr anders. Er befiehlt dem Teufel am Ende, geh weg von mir, Satan. Satan war völlig unerfolglos gegenüber Jesus. Da, wo Adam gefallen ist, ist Jesus stehen geblieben. Hat Jesus den Test bestanden. Er kann dem Teufel sogar befehlen, wegzugehen. Wenn wir das weitere Leben von Jesus anschauen, dann ist das ein Kampf mit Satan auf ganz verschiedenen Gebieten. Satan hat die Herrschaft über die Menschen, indem er sie mit Geistern, Dämonen besetzt. Und Jesus stellt sich diesen Dämonen entgegen und treibt sie aus. Er gewinnt über die Dämonen. Satan hat die Herrschaft, indem er Chaos bringt auf diese Erde. Und Jesus bringt Ordnung. Er herrscht über die Natur. Er bringt Nahrung für Menschen, die hungern. Wir lesen im 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das geschieht während seinem ganzen Leben. Sein ganzes Leben ist ein Kampf mit Satan und mit seinem ganzen Leben zerstört er das Werk von Satan. Bis zu Jesu Tod. Bisher hat Jesus immer gewonnen, aber beim Tod scheint es umgekehrt zu sein. Satan stellt sich Jesus entgegen. Er versucht ihn vom rechten Weg abzubringen. Er bringt die religiösen Führer dazu, Jesus umzubringen. Jesus wird beseitigt. Er wird als Gotteslästerer am Kreuz gekreuzigt. Er scheint verloren zu haben. Aber mit der Auferstehung bringt Jesus den Sieg über Satan, den letzten Sieg über Satan. Über den Tod, über die Sünde, weil er nie gesündigt hat, und über Satan selbst. Er opfert sich am Kreuz als wohlriechendes Opfer Gott. Das soll in diesen Blumen dargestellt werden. Satan wird Jesus in die Ferse stechen. Jesus stirbt, aber Jesus zertritt ihm den Kopf. Satan ist besiegt. Durch seine Inkarnation, durch sein ganzes Leben und ganz speziell am Kreuz. Und jetzt beginnt die umgekehrte Bewegung. Also Adam musste runtersteigen und Jesus darf jetzt aufsteigen. Er darf zurück zu Gott. Er hat sich erniedrigt. Er war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Aber jetzt hat Gott ihn erhöht. Und zwar hat er ihn erhöht zuerst ans Kreuz und dann durch die Auferstehung wieder ins Leben zurück und schlussendlich zu seiner Rechten. Jesus darf zur Rechten des Vaters seinen Platz einnehmen. Und dort hat ihm Gott den Namen gegeben, über allen, alle Namen. Er bekommt die höchste Ehre wieder zurück. Er bringt den Ehrverlust, der Adam für sich und seine Nachfolger eingefahren hat, wieder zurück. Jesus gewinnt das für sich wieder zurück. Er darf wieder die Treppe hochsteigen. Er darf wieder zurück in den Palast als erster Mensch. Und so ergänzt er das Bild, und das wird in Philipper am klarsten dargestellt. Er ist zwar hinuntergestiegen, aber er war erfolgreich. Während seinem ganzen Leben hat er Gott gedient. Und jetzt wird er geehrt und darf wieder zurück als letzter Adam zu Gott. Es ist so, Jesus ist der Sieger. Also das kommt sicher ganz deutlich zutage bei Irenäus. Gott hat Jesus wieder eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat den Stachel des Todes beseitigt durch sein korrektes Leben, in dem er Gott immer die Ehre dargebracht hat. Ihm sei Dank, dass er das für uns erfüllt hat, dass er den Sieg über alle Mächte gewonnen hat, dass Gott ihn jetzt zum Herrscher über das ganze Universum setzt. Wir lesen das ja schon in Daniel 7. Das wurde vorausgesagt. Es kommt einmal der Menschensohn und der wird zurückkehren zu Gott und ihm wird alle Autorität gegeben im Himmel. Und wie wir vom Neuen Testament wissen, auch von der Erde, im Himmel und auf der Erde. Er ist ein Repräsentant. So wie Adam die Menschen repräsentiert hat und so wie mit Adam alle Menschen auf die Erde hinuntersteigen mussten, so ist Jesus ein Repräsentant, der jetzt die Menschen wieder mit sich zurück in den Himmel trägt. Es gibt zwei Familienstämme, den von Adam und den von Jesus. Wenn wir im Familienstamm von Jesus sind, dann dürfen wir wissen, dass wir mit ihm zurück in den Himmel gehen dürfen. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Wir müssen einfach zur richtigen Familie gehören, dann können wir wieder zurückkehren. Paulus vergleicht das im 1. Korinther. Es gibt zwei Menschheiten. Man kann Adam angehören und dann wird man den Tod entgegengehen. Oder man kann Jesus angehören, der anderen Familie, und man wird mit ihm auferweckt. Man wird lebendig in Christus. Der Vergleich zwischen Adam und Jesus. Es kommt darauf an, in welcher Familie wir leben. Und da sagt Irenäus, der Übergang, der geschieht in der Taufe. Wir sterben dem Adam, der alten Natur, und wir auferstehen in Jesus, in die neue Natur. Und es geschieht im Abendmahl. Wir essen Jesus. Im Johannes 6 sagt Jesus, er sei die Speise zum Leben. Und wer von ihm isst, der wird nie sterben, der wird ewig leben. Wenn wir das Abendmahl einnehmen, symbolisch, dann wird uns das zur Stärkung für das neue Leben, das mit Jesus kommt, für die neue Wirklichkeit. Das Abendmahl stärkt uns, in der neuen Wirklichkeit zu bleiben. Und dann lesen wir, wie wir es gehört haben in der Lesung, Schriftlesung, dass eine Zeit kommen wird, wo Jesus alle, die ihm nachfolgen, alle, die diesen Wechsel von Adam zu ihm, zur Familie von Adam, zur Familie von Jesus vollzogen haben, durch Jesus wieder dem Vater zurückgegeben werden. Es findet eine Rekapitulation statt. Die Welt kommt wieder in Ordnung. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet, denn alles hat er ihm unterworfen, unter die Füße gelegt. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Wir haben ein wunderschönes Bild bekommen. Adam muss runtersteigen, weil er gesündigt hat. Und Jesus wählt denselben Weg. Er steigt hinunter auf diese Erde. Adam hat auf der Erde versagt. Also er ist in Sünde gefallen, hat Gott nicht die Ehre gegeben. Aber Jesus hat während seiner ganzen Lebenszeit den Teufel siegreich beherrscht, hat ihm Macht entrissen sogar. Und Jesus hat das geschafft, dass Gott ihn eben wieder erhöht, dass Gott ihn wieder zu seiner Rechten hochnimmt. Der erste Mensch, der zurück zu Gott gehen darf. Er ist der letzte Adam. Und so wie mit Adam alle Menschen runtersteigen mussten und auf dieser Erde leben mussten, in der Ferne von Gott, dürfen jetzt mit Jesus alle Menschen hochsteigen, alle Menschen, die Jesus als ihren Herrn akzeptieren, als ihren Weg zurück zu Gott. Alle, die von der Familie Adam in die Familie von Jesus gewechselt haben. Athanasius hat das wunderschön zusammengefasst. Athanasius war sehr aktiv, als es darum ging, über die Dreieinigkeit zu reden in der Kirche. Und er hat gesagt, Gott wurde zu dem, was wir sind in Jesus, damit er uns zu dem machen kann, was er ist. Also es ist dieses Heruntersteigen und dieses Hinaufgehen von uns, dank Jesus. Sie haben bestimmt schon von dieser Art Evangelium gehört, aber es ist nicht die erste Art Evangelium, die uns in den Kopf kommt. Wir sind vielmehr von der Rechtfertigungslehre von Luther geprägt. Und die Gedanken von Irenäus sind für Muslime sehr hilfreich. Es enthält nicht alles, es ist nicht das perfekte System, aber es beinhaltet das ganze Leben von Jesus. Es nimmt das ganze Leben von Jesus ernst. Es fokussiert sich nicht nur aufs Kreuz. Aber was man ihm vielleicht vorwerfen kann, das Kreuz ist unterbetont. Da möchten wir von der Rechtfertigungslehre noch etwas mehr vom Kreuz vielleicht reinbringen. Es geht um Errettung und Heiligung und das geht zusammen. Wir sind bei Irenäus. Wir sind da sowohl errettet durch Jesus, aber auch geheiligt. Wir leben dann in dieser neuen Wirklichkeit, die Jesus geschaffen hat. Aber die Gefahr ist vielleicht, dass es etwas gesetzlich werden kann. In der Ostkirche gibt es dann die Stufen, die der Mensch erklimmen muss, um immer gerechter zu werden und immer mehr Gott zu ähneln. Es geht um das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes wird Realität, wird Wirklichkeit in unserer Welt. Wir leben in dieser Wirklichkeit. Wir haben die Wirklichkeit von Adam verlassen und gewechselt in die Wirklichkeit von Gottes Reich. Aber es kann auch etwas weltfremd werden. Also man kann den Bezug zur eigenen Welt verlieren. Es gibt Hoffnung für eine gebrochene Welt. Alles, was hier zerstört wird, wird in Jesus rekapituliert. wieder ganz gemacht. Es bekommt wieder eine schöne Form. Es wird wieder Gott gefällig. Aber weil es so allgemein manchmal daherkommt, ist vielleicht der Fokus aufs Individuum etwas zu kurz. Und es hat einen Fokus auf den Sieg. Der Sieg wird gefeiert. Jesus hat den Sieg errungen und kann deshalb vielleicht auch etwas triumphalistisch sein. Aber wir können genau dieselbe Illustration darstellen mit Versen aus dem Koran. Das ist im Koran enthalten, diese Vorstellung, dass der Mensch hinuntersteigen musste und dass Jesus hinaufgestiegen ist und dass Jesus den Adam ersetzt oder die Möglichkeit bietet, den Menschen eine zweite Möglichkeit zu Gott zurückzufinden. Jesus ist vor Allah gleich wie Adam. Den schuf er aus Erde, hierauf sagte er zu ihm nur, sei da war er. Aber Jesus wird von Allah an seine Seite zurückgerufen. Ich gehe nicht ins Detail, aber dieses Verständnis von der Versöhnung mit Gott ist eigentlich im Koran vorhanden. Und das müssten wir eigentlich den Muslimen nur erklären, die Augen öffnen. Und das begeistert mich. Und deshalb denke ich, diese Sichtweise, die Rekapitulation, die hat enorme Sprengkraft, wenn wir die anwenden können und Muslimen erklären können. Vielen Dank.